weil es mir so wichtig ist, an den roten Faden erinnern. Der rote Faden für diese Bibelarbeiten lautet: Unser geistliches Leben ist eine Einheit. Es entfaltet sich von einer Mitte her. Und es bedeutet im Kern, dass uns Neues täglich unverbrauchtes göttliches Leben mitgeteilt wird. Das bedeutet, dass dieses göttliche Leben eine Eigendynamik hat. Und wenn es so etwas gibt wie die Kunst des Christseins, dann besteht die Kunst des Christseins darin, dieser Eigendynamik dieses neuen Lebens sich zu öffnen. Wir brauchen die Befehle, die Jesus an uns richtet, die Aufforderungen, die Gebote, wir brauchen sie, weil die Gebote ausdifferenzieren, was in diesem neuen Leben alles enthalten ist. Wenn uns gesagt wird, sorget nicht, dann heißt das, das neue Leben ist ein sorgenfreies Leben und wir sollen ihm Raum geben. Wenn es heißt, vergebt jedermann jederzeit, dann heißt es, dass dieses neue Leben ein vergebenes Leben ist. Und wir sollen dem Raum geben. Wenn es heißt, betet alle Zeit, dann meint das, dass dieses neue Leben dadurch geprägt ist, dass es fortwährend die Nähe zu Gott sucht, den Dank an Gott äußert, ihn lobt, Nöte vor ihm bringt, weil das im Wesen dieses neuen Lebens beschlossen liegt. Mir ist das ganz wichtig, das so zu sehen und so zu sagen, weil damit die alte Kluft zwischen Indikativ und Imperativ und zwischen Dogmatik und Ethik geschlossen wird und das geistliche Leben wird eine Einheit. Wir leben es von einer Mitte her. Es gibt so viel Gesetzlichkeit in christlichen Gruppen. Gesetzlichkeit bedeutet nicht, dass man Gottes Gesetz ehrt. Wir sollen Gottes Gesetz ehren. Wenn uns ist nicht geholfen, wenn wir sagen, ein Christ macht, was er will, das hilft dem Christen nicht und das ehrt Gott nicht. Wir sollen Gehorsam lernen. Aber Gehorsam kommt nicht dadurch zustande, dass wir uns die Gebote gegenseitig um die Ohren schlagen oder uns selber um die Ohren schlagen, sondern dass wir diesem Leben Ausdruck verleihen, das in uns ist. Sonst kommt es zu Überforderungen, sonst kommt es zu Überanstrengungen und sonst kommt es dann auch, weil wir es nicht schaffen, zur Heuchelei. Aber wenn wir diesem Leben immer mehr Raum geben, diesem Christus in uns, wie Paulus sagt, oder wie ein Christus, dann bringen wir wirklich die Frucht hervor, die Gott sehen möchte. Und sie ist dann Gottes Werk in uns und nicht unser Werk für Gott. Vielleicht haben einige das schon lange gewusst und auch gelebt. Vielleicht haben es manche von uns gewusst, aber noch nicht gelebt. Vielleicht haben einige in diesen Tagen angefangen, den Glauben so zu verstehen. Wichtig ist nur, dass wir in diese neue Bewegung hineinkommen. Und dass wir aus der selbstquälerischen Frömmigkeit und der überfordernden Frömmigkeit und der, die streng und ermüdend ist, herauskommen in diese Freiheit des Heiligen Geistes. Ich sage das öfter, ich gebe das auch gerne zu, dass ich das öfter sage, aber es ist auch so wichtig, dass man es öfter sagen muss. Heute, in dieser Bibelarbeit, möchte ich darüber sprechen, dass dieses neue Leben ein Leben der Liebe ist, ein Leben der, wie heißt das griechische Wort? Agape ist. Das wird in dem großen Brief des Johannes, im ersten Johannesbrief, ja sehr breit entfaltet. Der erste Johannesbrief ist immer auch ein Kommentar zum Evangelium und das Evangelium des Johannes ist wie ein Kommentar zum ersten Johannesbrief, so legen die sich gegenseitig aus. Wir wissen nicht, ob der Autor, ob es eine Person war, die beides geschrieben hat oder eine Gruppe oder eine johannäische Schule, das ist auch im Grunde ziemlich egal. Wichtig ist nur, dass das Evangelium des Johannes und der erste Johannesbrief der gleichen Ecke kommen, aus dem gleichen Lebensraum. Ich möchte euch zwei vergleichsweise kurze Texte vorlesen aus dem Johannesevangelium und möchte dann ein bisschen systematisch das Thema Entfalten. Der erste Text ist Johannes 13, Vers 34 bis 35. Johannes Evangelium Kapitel 13, Vers 34 bis 35. Jesus sagt dort: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und der zweite Text steht in dem Weinstock-Kapitel, nämlich im 15. und umfasst auch zwei Verse, nämlich die Verse 12 bis 13. Das heißt dort: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe kann niemand haben als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Ich möchte also jetzt nicht diese Verse Wort für Wort auslegen, sondern sozusagen sie ein bisschen systematisch zusammenfassen mit anderen Überlegungen, die vielleicht helfen können. Ich werde dabei Dinge sagen, die einige von uns öfter gehört haben, vielleicht auch mal einen Satz, der noch nicht so gesagt worden ist. Das Erste: Es lohnt sich, immer wieder neu zu überlegen, was macht das Wesen von Liebe aus? Und wenn man dieser Frage nachgeht, dann muss man sich zumindest im Deutschen bewusst machen, dass alle möglichen Leute alle möglichen Dinge mit Liebe bezeichnen. Deswegen ist an dieser Stelle eine gewisse Abgrenzung nötig. Wir bezeichnen zum Beispiel erotische Erlebnisse als Liebe. Wenn ich Erotik sage, meine ich nicht das, was in den Erotik-Fachgeschäften angeboten wird. Beate Use lässt grüßen. Das hat mit Erotik überhaupt nichts zu tun. Das hat mit Sex zu tun, und zwar in seiner genitalsten Form. Also das ist fast das Gegenteil von Erotik. Erotik ist etwas sehr Zartes. Erotik ist die emotionale Seite in der Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich kostbar sind. Erotik ist wie ein feines Netzwerk. Erotik hat mit Blicken und mit Charme und mit Lächeln und Anziehungskraft zu tun. Erotik kann in gewissen Fällen sogar ganz unsexuell sein. Und äußert sich dann vielleicht gerade nur darin, dass man die Hand des anderen hält. Erotik drückt sich in dem aus, was wir im Allgemeinen Verliebtheit nennen. Verliebtheit, ich kann mir den Karlauer nicht ersparen, ist nach Anna Freud, der Tochter von Sigmund Freud, eine Krankheit. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es wirklich richtig beschrieben ist. Bei einer Verliebtheit sind ja 6 Personen, wusstet ihr das, 6 Personen beteiligt. Das ist einmal sie, wie sie sich sieht. Das ist zweitens sie, wie er sie sieht. Und das drittens sie, wie sie wirklich ist. Und das ist viertens er, wie er sich sieht. Und fünftens er, wie sie ihn sieht. Und sechstens er, wie er wirklich ist. Wenn man das einmal begriffen hat, versteht man manche Verwirrung. Ich will mir weitere Kommentare zum Thema Verliebtheit ersparen und euch auch. Verliebtheit gehört sicher zum Schönsten, was Menschen erleben, und zum Verletzlichsten und auch zu einem Bereich, wo die allergrößten Irrtümer und Verirrungen möglich sind, wo Menschen sich völlig verrennen, wo Freunde daneben stehen und sagen: Wie kannst du dich in diesen Menschen verlieben? Der passt zu dir in gar keiner Weise und die Person merkt es nicht. Und deswegen gilt der Satz: Liebe macht blind nicht, aber der Satz: Verliebtheit macht blind oft. Ich möchte, wenn ich das jetzt so sage, ich hoffe, das ist auch rübergekommen, nicht gegen so etwas Kostbares wie Verliebtheit reden. Das wäre sehr am Leben vorbei. Ich möchte nur den Unterschied deutlich machen. Übrigens für die, die das noch nicht gemerkt haben, man kann sich in jedem denkbaren Alter verlieben, auch nach 60 Jahren Ehe. Niemand ist gefeit dagegen, sich zu verlieben. Das ist in sich keine Sünde. Und das ist auch nicht mit dem Willen steuerbar. Die Frage ist, was man dann macht, wenn man sich verliebt hat und in einer Treuebindung steht. Und viele handeln dann nach dem Motto, die Uhr, die Rolex liegt im Schaufenster, ich muss sie haben, ich kriege sie aber nicht, dann schlage ich eben die Scheibe ein. Und sie schlagen die Scheibe ein. Und sie leiten dann aus einer Verliebtheit Ansprüche ab, brechen aus einer festen Bindung aus und ähnliches. Aber lasst uns das festhalten. Verliebtheit ist nicht steuerbar. Man kann das nicht beschließen oder sich selber verbieten. Die Frage ist nur, was man macht, wenn man sich verliebt und zum Beispiel in einer soliden Ehe ist. Dann kann man zum Beispiel für diese Person, in die man sich verliebt hat, beten, dass Gott sie segnet und sie loslassen. Sagen, danke, dass ich diese Person getroffen habe. Danke, dass sie für mich so anziehend ist. Herr, segne sie. Danke, dass du so ein Wesen in mein Leben stellst. Sich richtig dran freuen, Gott wirklich dafür danken und keine Beziehung aufnehmen. It works. Dann wird Liebe, eben im Deutschen, ich weiß gar nicht, ich nehme an, auch in manchen anderen Sprachen, natürlich verwechselt mit Sex. Wir liebten uns die ganze Nacht, sagt eine Frau. Was meint sie? Wir hatten sehr intensiven und langen Sex bis in den Morgen. Ich bewerte das nicht. Ich stelle nur fest, dass es eine bestimmte Sicht von Liebe ist. Mein Liebhaber, was ist ein Liebhaber? Ein Liebhaber ist der verbotene Geliebte, der männliche Geliebte. Und dann die andere Frau, mit der man die Ehe bricht, die heißt die Geliebte. Auch das ist ein hochinteressantes Thema und natürlich für Christen kein neutrales Thema, denn Jesus hat Geliebte und Liebhaber nicht vorgesehen. Er hat seine Jünger angeleitet, in einer monogamen Ehe ausgerichtet auf eine Person zu leben. Darf ich mir die Nebenbemerkung erlauben, dass die christliche Ehe die hohe Schule der Menschlichkeit ist? Es hilft so sehr zu wissen, das ist der Mensch, den Gott mir gegeben hat. Und zwar für ein Leben gegeben hat. Und ich merke jetzt allmählich, wie er wirklich ist. Und er merkt auch, wie ich wirklich bin, so nach einem Zeitraum der ersten Monate oder Jahre. Und jetzt bleibe ich hier und arbeite daran und wachse daran. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, frage ich mich, wo muss ich mich verändern? Darum nenne ich die christliche Ehe die hohe Schule der Menschlichkeit. Da ist keine Tür mehr offen. Nicht die Tür, da lasse ich mich eben scheiden. Unsere Liebe ist erkaltet. Pech gehabt, war wohl die falsche Person. Ihr wisst, wie Menschen in unserer Kultur das angehen. Liebe gilt als Naturereignis. Und wenn es nicht mehr regnet, dann wird es trocken. Und wenn die Liebe ausgeht, dann kann man eben nichts mehr machen. Und Jesus sagt, dann fang an zu lieben. Ein großer Teil unserer Leute in der Gesellschaft sagen, kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Und sie haben ja auch recht, sie wissen nicht die Quelle, aus der man eine Liebe bekommt, wenn die natürliche Liebe nachlässt oder gar kühl geworden ist. Nichts gegen Sex. Wenn Sex nicht wichtig wäre, säßen wir alle hier nicht an diesem Raum. Wenn Gott Sex gemacht hat, dann ist er für unser Leben wichtig. Auch die körperliche Anziehung zwischen den Geschlechtern ist wichtig. Auch die Entdeckung der Schönheit des Körpers des anderen ist wichtig. Und Gott hat dafür Regeln gegeben, wie man in seiner Ordnung damit umgehen kann. Was aber nichts daran ändert, dass es sexuelle Anziehungskraft immer gibt. und immer geben wird. Und dass sie auch dort wirksam ist, wo man in einer festen Bindung ist, man kann sich dem nicht entziehen, ein attraktives Exemplar Mensch vor sich zu sehen. Das wirkt auf jeden Mann und Frau, und ich glaube keinem, der nicht mindestens 100 ist, dass er von diesem Kraftfeld unberührt ist. Auf der anderen Seite gibt es Sex, der ist so eiskalt wie ein Gefrierfach. Das ist von Beziehung überhaupt keine Rede und von Liebe im Jesu-Sinne auch nicht. Man kann Sex relativ isolieren von einer menschlichen Bindung und von einer Hingabe aneinander. Man kann es zu einem Funktionsprozess von zwei Körpern machen. So, dann verwechseln wir Liebe oft drittens mit Sympathie. Was ist Sympathie? Ich würde sagen, eine nicht immer erklärbare Hinneigung zu anderen Menschen. Ein Angezogensein von dem anderen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Geschlecht zu tun. Frauen können andere Frauen sehr nett und sehr sympathisch finden, Männer ebenso. Es ist irgendwie ein geheimnisvoller Vorgang, bei dem die Chemie stimmt, wir manchmal sagen. Kann man das als Christ steuern? Nein. Das läuft automatisch ab. Du siehst einen Menschen und es kann sein, du hast sofort in Sekundenschnell das Gefühl, ist der aber sympathisch. Du hörst ihm zu, du redest mit ihm und du sagst, er ist immer noch sehr sympathisch. Das hat sowas mit Wellenlänge zu tun, mit einer Ähnlichkeit der Empfindungen oder der Interessen, mit einem bestimmten Lebensstil. Sympathie kann man nicht steuern. Und dann gibt es andere Leute, die sind uns auf Anhieb unsympathisch. Man kann dann, wenn man nachdenkt, Gründe nennen, warum die uns unsympathisch sind. Weil uns ihr Aussehen nicht so anspricht, weil sie sehr still sind, während wir gerade auf Leute anspringen, die sehr lebhaft sind, oder unheimlich lebhaft, während wir die Stillen lieben. Das ist ein ebenso spontaner Vorgang, dass uns bestimmte Leute unsympathisch sind. Und das ist auch bei Christen noch so. Das Problem entsteht, wie wir damit umgehen. Ob wir sagen, die Sympathischen, die picke ich mir heraus wie die Rosinen aus dem Kuchen und die stecke ich, wenn ich das Bild ergänzen darf, sozusagen in den Mund. Und den anderen gehe ich aus dem Weg und denen schenke ich nicht die Zuwendung. Noch einmal, nicht die Tatsache, dass uns manche sympathisch und andere unsympathisch erscheinen, ist verwerflich, sondern verwerflich im Sinne Jesu ist, wenn wir den Sympathischen unsere Hilfe, unsere Zuwendung, unsere Zeit, unsere Kraft schenken und die anderen meiden. Dann handeln wir erst gegen das Gebot Jesu. Und Jesus gibt uns die Kraft, ich nehme das vorweg, was ich gleich noch ausführlicher sagen möchte, auch die mit seiner Liebe zu lieben, die wir von Haus aus unsympathisch finden. Gott sorgt dafür, dass in der Gemeinde ein gewisses Mischungsverhältnis ist zwischen sympathischen und unsympathischen Menschen, sodass wir nicht verlernen, die Liebe zu üben. Es gibt ein viertes Missverständnis von Liebe, Liebe als Tauschgeschäft. Denk mal an die Weihnachtsgeschenke. Ich muss mich revanchieren. Oder die Erwartung, dass, wenn ich einem Menschen helfe, er zumindest dankbar sein sollte. Klammer auf, man kann sich eine Menge Probleme ersparen, wenn man nicht davon ausgeht, dass Menschen immer dankbar sind. Klammer zu. Liebe als Tauschgeschäft, lateinisch heißt das do ut des, ich gebe, damit du gibst. Ich investiere in dich, damit ich es wiederkriege. Das ist ein Missverständnis der Liebe, weil Liebe selbstvergessen ist, wenn sie Liebe ist. Und wir müssen neu buchstabieren, was Liebe ist, indem wir sie bei Jesus lernen. Und was lernen wir bei Jesus? Vielleicht mal diesen berühmten Satz, den ihr alle kennt, Johannes 3,16, noch mal in einer abgekürzten Form sagen. Die ausführliche Form heißt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Kurzform heißt: So sehr hat Gott geliebt, dass er gab. Liebe heißt geben, Liebe heißt schenken, Liebe heißt sich verströmen, Liebe heißt von sich weg zum anderen gehen, Liebe heißt Selbsthingabe und vielleicht noch stärker Selbstweggabe. Und diese Liebe kann dann in alle Beziehungen einfließen. Sie kann auch die Sexualität beleben, sogar die Sexualität. Es gibt ein sexuelles Miteinander, wo man besonders bei Männern nur an seinen eigenen Spaß denkt. Und Liebe, diese göttliche Liebe, ist für alle Lebensbereiche gut. Sie ist auch für die Erotik wichtig, weil sie von dem Genießen des anderen wegführt zur Hinwendung zum anderen. Sie heiligt die Sympathie und die Antipathie und sie befreit die Liebe davon, ein Tauschgeschäft zu sein. Liebe ist Selbsthingabe, Liebe ist Weggabe. Liebe ist nicht ein Gefühl, obwohl es Gefühle einschließt, sondern ein Verhalten. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Der Testfall der Liebe. Der erste Punkt hieß das Wesen der Liebe und ihre Verwechslung. Der Testfall der Liebe. Liebe bewährt sich dort, wo wir es zu tun haben mit dem, was wir nennen, das Nicht-Liebenswerte. Ein schauerlicher Ausdruck, aber ich sag's mal so, Nicht-Liebenswerte. Jesus wendet sich allen seinen Jüngern zu. In Kapitel 13 wird berichtet, dass er ihnen die Füße wusch. Frage: Hat er Judas auch die Füße gewaschen? Seid ihr sicher? Ich auch. Steht da. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Petrus hat ein bisschen Zicken gemacht, aber er hat sich auch die Füße waschen lassen und Judas hat es an sich geschehen lassen. Judas wäre sozusagen in dem Jüngerkreis Jesu der nicht liebenswerte, wenn ich das einmal so mit diesem missverständlichen Wort sagen darf. Er ist der Gegner, er ist der Verräter, er ist der Jesu Nähe und Liebe missbraucht, er ist der, der sogar die Intimform des Kusses verwendet, um ihn zu verraten. Das weiß Jesus, das sagt Jesus, das wird missverstanden. Aber er entzieht Judas nicht die Liebe, er sagt nicht: Ich mache jetzt mal einen Bogen, du weißt schon, warum ich dir nicht die Füße wasche, und geht weiter. Das ist der Testfall der Liebe, das ist unser Testfall und das ist Gottes Testfall. Und Gott liebt das aus seiner Sicht nicht liebenswerte, nämlich uns. Römer 5, Vers 8 heißt es, Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe darin, dass Christus für uns starb. Wie geht das weiter? Als wir noch Sünder waren. Gott liebt den Sünder nicht, weil der Sünder liebenswert wäre. Das würde heißen, Gott entdeckt im Sünder etwas, das ihm Grund genug gibt, den Sünder zu lieben. Die Wahrheit ist, er entdeckt im Sünder nichts, was für ihn Grund wäre, den Sünder zu lieben. Gottes Liebe macht uns liebenswert. Es schafft das Objekt der Liebe. Es findet es nicht vor. Gott hätte allen Grund, uns links liegen zu lassen. Und das ist ein milder Ausdruck. Weil wir ihn so behandelt haben, wie wir ihn behandelt haben. Aber er wendet sich uns zu und liebt, weil sein Wesen Liebe ist. Er liebt das Nicht-Liebenswerte. Er liebt den größten Heiligen, nicht ein Deut mehr als den verworfensten Sünder. Er liebt uns nicht mehr, wenn wir ihm näher kommen. Er liebt uns nicht mehr, wenn wir in der Heiligung vorangehen, als er uns liebt, wenn er uns widerspenstig findet. Er liebt uns immer. Er liebt uns von vorne und seine Sonne scheint auf unser Gesicht. Wenn wir uns von ihm abwenden, liebt er uns von hinten. Dann scheint seine Sonne auf unseren Rücken. Das ist für den Rücken nicht so erheblich, aber die Sonne scheint weiter. Und es braucht manchmal bei Christen einen längeren Prozess von vielleicht Monaten oder noch länger, bis wir in dieser Gewissheit zu Hause sind. Ich bin eine geliebte Person. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wahrscheinlich bei jedem Pastor so Highlights bei seinen Predigten. Die vermutlich erfolgreichste Predigt, die ich je gehalten habe, hatte den Titel "Du bist eine geliebte Person". Ich habe sie vor 18 Jahren etwa gehalten, in der Petrikirche. Und ich weiß, dass damals eine Frau die Kirche verlassen hat, weil sie das nicht ertragen hat, dass sie eine geliebte Person ist. Ich habe da nicht rumgedonnert. Ich habe nicht gesagt, ihr seid alle verworfen und kommt in die Hölle. Das heißt, ihr kommt nicht, wenn ihr euch sofort bekehrt. Ich habe davon gesprochen, dass wir eine geliebte Person sind. Ich glaube nicht, dass ich die Predigt so erfolgreich war, weil sie vielleicht meine beste war, wobei man überhaupt sehr schwer messen kann, was eine gute Predigt ist. Sondern ich glaube, dass sie so sehr einem Bedürfnis vieler Menschen entsprach. Sie ist wieder und wieder abgerufen worden, weil diese Botschaft so zentral ist. Du bist eine geliebte Person. Und es fällt uns nicht leicht, obwohl es so eine schöne Botschaft ist, dieser Botschaft Vertrauen zu schenken. Vieles in uns sträubt sich dagegen, dass wir geliebt sein sollen. Wir sagen zum Beispiel, ich kann mich selber nicht ausstehen, wieso soll mich Gott ausstehen? Aber Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Und wenn sie auf einen kalten Stein leuchtet, dann wird er warm. Das ist der Testfall der Liebe. Gott hat den Test, wenn ich das so salopp sagen darf, bestanden, indem er uns seine Liebe zugewandt hat und den rebellischen und leichtfertigen und ihn oft so verachtenden Menschen zuwendet, die wir sind. Und durch die Gnade Gottes können wir es lernen, vielleicht nicht in ein paar Tagen, auch Menschen zu lieben, die wir für nicht liebenswert halten, weil sie Nervensägen sind zum Beispiel, weil sie immer dazwischenreden zum Beispiel, weil sie so unglaubliche Ansichten haben, also eigentlich unerträgliche. Weil sie so ungepflegt sind und stinken. Es gibt so viele Gründe, die uns abstoßen können, daran hindern können, einen Menschen zu lieben. Aber wir lernen es in der Schule Jesu, auch die, die wir für nicht liebenswert halten, zu lieben. Das ist der Testfall der Liebe. Und wenn du dich selber fragen möchtest, bin ich in der Liebe gewachsen, dann könnte das eine Testfrage sein. Hat sich meine Zuwendung zu den Menschen verändert, denen ich normalerweise aus dem Wege gehen würde? Mein dritter Punkt, unsere Unfähigkeit zur Liebe. Ich habe mir überlegt, ob man das sagen darf und sagen muss, dass der Mensch, wie er ohne Christus lebt, eigentlich nicht zur Liebe fähig ist. Und ich denke, das ist die Wahrheit. Was ich nicht bezweifeln möchte und ich glaube nicht bezweifeln darf, ist, dass ein Mensch in einem Augenblick der Selbstüberschreitung, des über sich hinauswachsens, des sich selber Vergessens, sich einem anderen punktuell zuwenden kann. Ich glaube, das darf man nicht bestreiten, dass es so etwas gibt. Und vielleicht sind das ja unsere schönsten Momente, wo wir über uns hinauswachsen. Der Egoist ist immer unglücklich. Er kann gar nicht glücklich sein, weil wir nicht geschaffen sind, um bei uns zu verbleiben und zu verweilen. Und ich denke mir, wir haben alle eine Sehnsucht, nicht nur geliebt zu werden, sondern noch tiefer.